Im Namen unseres Herrn sind wir hier heute versammelt. Und als Kinder Gottes mögen wir die Gottesdienste. Weil hier entsteht die Gemeinschaft untereinander, entsteht die Gemeinschaft mit seinem Wort, mit Gottes Wort. Und so erbaut sich unsere Seele. Etwas, was von sehr großem Wert ist. Und wir freuen sich heute, in eurer Mitte hier zu sein. Denn auch das ist Gemeinschaft untereinander. So freuen wir uns auch, dass eure Brüder uns besuchen und uns das Wort Gottes auch bringen. Wir schätzen das sehr. Und so indem, dass wir dachten, dass wir zu euch kommen, das ist so schon ziemlich regelmäßig geworden in dieser Zeit, so haben wir auch gewünscht, dass auch unsere Gemeinde dafür betet und haben auch Grüße mitgebracht. So seid herzlich gegrüßt von unserer Gemeinde. Und so möchten wir, oder ich jetzt auch bestätigen, dass was Bruder sagte wegen der Taufe, möchte euch alle herzlich einladen zu dieser Taufe. Wir haben das mit den Brüdern so besprochen, das ist doch schön, dass wir gemeinsam etwas unternehmen können, das erbaut, das hilft uns auf diesem Weg und das verbindet, was wirklich in dieser Zeit auch so notwendig ist. Nun habe ich ein Gotteswort gewählt, oder ich möchte besser sagen, dass Gott mir aufs Herz gelegt hatte, einen Abschnitt in Matthäus Kapitel 11. Und wir wollen hier von Anfang Matthäus Kapitel 11 lesen, bis Vers 12. Matthäus Kapitel 11 von Anfang. Und es begab sich, als Jesus diese Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort hinweg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke Christi hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und saget Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als diese hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wollt ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Menschen in weichen Kleider sehen? Sie, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wollt ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Denn dieser ist, von dem geschrieben steht: Sieh, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von Frauen geboren sind, ist keiner aufgestanden, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt und Gewalttätige reißen es an sich. Ein sehr interessantes Wort. Und ich musste so denken, es wäre vielleicht hier gar nicht drin, wenn Johannes der im Moment zu Gefängnis war oder in Gefängnis war, auf den Gedanken kommt oder in Zweifel kommt, man weiß es richtig nicht. Jedenfalls, er nimmt zwei Jünger und schickt sie zu Jesus. Bist du es? Vielleicht hat er von ihm was erwartet. Kann möglich sein. Jedenfalls, durch diese Begebenheit entsteht eine Unterredung. Oder dass Jesus jetzt spricht etwas und in diesem Sprechen etwas zurechtbringt, zurechtstellt. Das, was sehr, sehr wichtig ist. Hier in diesem Abschnitt finden wir Größe. Hier ist uns beschrieben die Größe von Jesus, die Größe von Johannes dem Täufer und die Größe der Kinder Gottes. Und so ist mein Gedanke heute die Größe der Kinder Gottes. Dimension der Größe, die bis dahin nicht vielen bekannt war. Und man muss sagen, dass auch heute nicht sehr vielen diese Größe bekannt ist. Wir sehen es in der Welt, dass Menschen schon immer beseelt hat, der Gedanke, etwas zu sein. Etwas Großes zu sein. Und das Streben nach oben. Es verläuft natürlich sehr verschieden. Einige beginnen nach oben zu streben und erreichen was. Aber dann kommt die Zeit, wo sie absteigen müssen. Die anderen, die fallen bei dem Aufsteigen. Und so geht es in der Welt. Das Streben, das Wollen erreichen, mehr haben, erreichen in dieser Welt. Wie anders ist das, wenn wir mit Gott zu tun haben? Weißt ihr, dann fällt das Streben des Menschen weg. Man braucht das nicht. Weißt ihr, es ist nicht so, dass wir mit eigener Mühe, mit einer eigenen Begabung zu etwas kommen, sondern bei Gott ist das so, er hat alles bereitet und wir dürfen nur die Herzen öffnen. Und Gott kann das reinlegen und geben und bringt uns zu einem hohen Stand, Kind Gottes zu sein. Sehr hoher Stand. Nun, bevor wir eigentlich zu dem Hauptgedanken kommen, wollen wir mal einen Augenblick werfen auf Johannes dem Täufer. Nun, wie gesagt, Johannes der Täufer, der war momentan so oder zu der Zeit so in Gefängnis geworfen. Und seine Größe wird hier beschrieben, ganz besonders, dass vorher kein Mensch so groß gewesen ist wie Johannes der Täufer. Doch seine Größe ist nicht wie in der Welt. Seine Größe wird hier gezeigt von Jesus. Sind ihr hinausgegangen, seid ihr hinausgegangen zu sehen ein Rohr, was von Wind hin und her bewegt wird? Es gibt ja in der Welt verschiedene Winde. Er sagt nein, sondern jemand, der steht für die Gerechtigkeit. Eigentlich für diese Gerechtigkeit, dafür er stand, ist er in Gefängnis geworfen worden. Er stand für das Gerechte. Die Größe, die hier gemeint ist, ist nicht mit menschlichen Mitteln zu messen. Wir Menschen, wir messen sehr oft nach außen. Wie der Mensch gekleidet ist, wie er aussieht. Und schaute mal, dieser Mann, der von Jesus so hoch gebracht wird, wie er aussah. Vielleicht machen wir einen kleinen Augenblick oder werfen einen Augenblick, was das Wort Gottes über ihm sagt. Matthäus 3, Vers 4, hier sagt das so: Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und ein ledernen Gürtel um seine Lenden, seine Speise aber waren Heuschrecken und wilden Honig. Der größte Mann hat sich ganz merkwürdig gekleidet, also gar keinen Wert darauf gelegt, ja, wie er aussah. Und befand sich in der Wüste und seine Speise war auch das, was wir heute vielleicht, naja, nicht einnehmen möchten. Ja, jedenfalls die Größe von Johannes. Für das, dass er so gerecht stand, wurde er nicht lange danach enthauptet. Aber er stand. Er hat es nicht zurückgenommen, weil er den Herodes sagte, dass er in Ehebruch steht. Für das musste er wissen. Naja, jedenfalls, wir gehen weiter. Bevor wir an die Größe der Kinder Gottes kommen, müssen wir ein Messmittel haben. Wie können wir messen? Zum Beispiel, wenn die Kinder im Hause groß wachsen, dann sehr oft tut man das so an die Türpfosten und ja, wie viel ist er das Jahr übergewachsen? Wir haben ein gewisses Messmittel und so messen wir das auch. Und aus dem Grund können wir die Größe unseres Herrn nicht übersehen. Eigentlich an Jesus wird es gemessen, auch unsere Größe, indem wie er war. Nun, hier sagt auch Jesus von sich etwas. Und ich musste denken, was für ein bescheidenes Zeugnis von sich selbst. Lesen wir mal nochmal, was wir gelesen hier haben. Verse 4, 5. Hier sagt er von sich: Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und saget Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Er sagt nicht, ich bin der König aller Könige. Er sagt nicht, dass er regiert und durch ihn die ganze Welt erschaffen wird, sondern begnügt sich: Schaut mal auf die Werke. Und Johannes bekommt so eine Antwort. Für sich, für den hohen Stand, den Jesus gewesen ist als Gottes Sohn, war das sehr bescheidenes Zeugnis von sich selbst. Noch mehr, die Bibel sagt, dass er sich hat sehr, sehr erniedrigt. Und davon lesen wir, wir lesen uns jetzt vielleicht auch in Philipperbrief, Kapitel 2, seine Schritte, die er tat. Wir lesen uns ab Vers 5. Philipper Kapitel 2, ab Vers 5, hier sagt er so: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er eine göttliche Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, so ein hoher Stand, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erfunden, und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und dann weiter: Darum hat ihm auch Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und so weiter. Also hier sehen wir, dass Jesus so drei wichtigste Schritte tat. Er kam auf die Erde, hat seine Herrschaft oder Königtum abgelegt und ließ sich von Menschen verachten. Er ist noch niedriger gegangen wie so mancher Mensch. Ließ sich von Menschen verachten. Weißt du, wenn man so von seiner Demut sieht oder anschaut, dann mancher kann vielleicht auch denken, na, wenn das so ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. So demütigen sich kann ich nicht. Das ist zu weit gegangen. Können sich verachten von der anderen, sich nicht wehren und so weiter. Aber er tat es, weil es ging wirklich um vieles. Das war der Weg für uns Menschen. Wenn Jesus das nicht täte, dann möchten wir nicht selig werden. Das es war für uns. Ganz bestimmter Grund. Als Jesus jetzt auf Erden war, dann sehen wir auch seine Charaktereigenschaften. Er lebte das, was er sagte. Immer wieder hat er betont, verleugnet euch. Also sich selbst nicht so in Acht halten, los sein von sich selbst. Und er lebte das. Vielleicht lesen wir uns in Lukas 9, da ist so eine deutliche Aussage, was er hier sagte. Vers 23, Lukas 9, 23. Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Also es meint, nicht auf sich selbst so bezogen zu sein. Je mehr ein Mensch auf sich selbst ist, je schmerzlicher nimmt er Dinge hin. Habt ihr das auch erlebt? Ich ja. Und dann erkannte ich auch, weil ich auf mich so bedacht bin, deswegen tut es mir so weh. Verleugne dich. Lass doch die Dinge, die du nicht ändern kannst. Sehr oft war es mir so. Und dann denkt man an diese Worte, die Jesus sagte. Schaut mal, wenn wir lesen die Evangelien, was er hinnehmen musste, ja, dann ist das unsere viel, viel leichter. Er war selbstlos gewesen. Sicher lebte Jesus ganz anders wie Johannes. Er war nicht so wie er. Von Johannes haben wir gelesen, dass er in die Wüste sich zurückgezogen hat und sich so bedürftig kleidete oder ganz anders wie die Menschen. Ja. Und von Jesus lesen wir nichts von seiner Kleidung, überhaupt nichts. Nur, dass später über seine Kleidung die Soldaten da das losgeworfen haben, wem es zufällt und so. Aber sonst nichts. Das Gegenteil, das Wort. Hier lesen wir in dem Evangelium, dass die Leute von ihm irgendwie überrascht waren. Johannes war so, hat sich in die Wüste zurückgezogen und dieser ist sinder Freund. Er isst, er trinkt mit ihnen, ganz ein anderer Mensch. Man muss wohl das auch richtig verstehen. Weißt ihr, ich denke zurück, das sind schon viele Jahre vergangen. Einmal saß ich im Zug und ich sag so an die am Fenster, so, wo die Bänke so, man kann zum Tisch aufkippen und so, wie es in Russland da war. Und mit einmal kommt eine junge Frau rein, Kasachin von, und fragt, ob ihr frei ist. Ja, ist frei. Und dann später kommen wir in Unterredung. Dann erfährt sie, dass ich gläubig bin und sagt, ja, ihr Gläubige, ihr seid doch so zusammen für sich nur und habt keine Gemeinschaft und so weiter mit der Welt und ihr seid so abgesondert und nö, habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht. Und dann habe ich ja einfach vorgelesen, wie Jesus aß zusammen mit den Sündern. Er hat sich nicht zurückgezogen. Nur das Einzige, Unterschied müssen wir machen. Wenn wir sehen, dass diese Gemeinschaft uns irgendwo reinzieht, dass uns im Geistlichen schlecht wird gehen, dass wir vielleicht der Versuchung nachgeben, dann geh lieber nicht. Bei Jesus war es nicht der Fall. Er war fest, aber er wusste, unter diese Leute zu gehen, zusammen mit ihnen essen, dass sie verspüren, seine Nähe, seine Liebe, man muss doch das zeigen. Und er war unter ihnen, aber hat nicht mitgemacht. Ich sage mal, was sündhaft war, und versuchte ihnen das Evangelium zu zeigen. Das war sein Leben. Deswegen wurde von ihm auch so erzählt. Die anderen haben sich sehr zurückgezogen von sündiger Klasse, der Menschen, der Zöllner und so weiter. Nun, Entsagung. Entsagung meint auch, dass man den Lüsten entsagt. Verleugne deine Gefühle, alles, was dich verleitet zum Schlechten, zum Bösen, entsage. Weißt du, wenn man denkt an die Sportler, sie entsagen ja auch viel, um diesen irdischen Preis zu bekommen. Aber den Lüsten können sie nicht entsagen. Da muss göttliche Kraft sein. Und die kommt von Gott. Die haben das nicht. Was wir von Jesus wissen, was er noch heute wirken tut, dann lesen wir in dem Evangelium, denn er ist ja auch dazu gekommen und ist bis heute diese Gnade für uns da. Wir lesen uns in Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Ab Vers 7, 1. Johannes, Kapitel 3, ab Vers 7. Kindlein, lasset euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, gleich wie jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist von Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott geboren. Und das tut Jesus bis heute. Er zerstört die Werke des Teufels, so dass ein Mensch anders kann werden. Und diese Veränderung, die bewirkt etwas. Ja. Wenn der Mensch seinen Zustand einsieht und dass er alleine nicht kann, dann darf er zu Jesus ausschauen, bei welchen Hilfe gibt. Wenn er die Bedingungen annimmt, um die Sünde zu lassen und glaubt an die Wirksamkeit des Blutes Jesu, wird er zu einem Kinder Gottes. Wird der Mensch zu einem Kinder Gottes. Nun, das Verhältnis zwischen einem Kind Gottes und Gott ist uns teilweise beschrieben. Und das möchte ich uns auch vorlesen im Römerbrief, Kapitel 8. Ab Vers 12. Kapitel 8, Römerbrief, ab Vers 12. So sind wir nun, Brüder, Schuldner nicht nach dem Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Geschäfte des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch welchen wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also hier das Verhältnis, ja, und auch den Stand. Das, was ein Mensch ohne Gott alleine nicht kann. Durch den Geist die Geschäfte des Fleisches töten, vor ihm zu leben gefällig. Und es gibt keine Lage, es gibt keinen Stand, wo ein Mensch sich nicht durchbeten kann. Sicher gibt es Stunden, wo sehr große Versuchungen kommen und der Mensch von alleine sich zu schwach fühlt, doch darf er beten und glauben an die Wirksamkeit des Blutes Jesu, das nicht nur den Anfang nimmt, sondern ihn begleitet, Leben lang. Etwas, was sehr, sehr großen Wert ist. Und in dem Hebräerbrief, da lesen wir, dass er ist seinen Brüdern gleich geworden. Und hier zeigt es wirklich auch den hohen Stand des Kindes Gottes, dass wir sind in gewissem Sinne Jesus gleich als Gottes Volk, das ihm gehört. Nun, wir wollen aber sagen, dass es nicht um den Titel des Kindes Gottes geht, es geht um mehr. Es geht um eine lebendige Verbindung, wie wir das im Römerbrief schon gemerkt haben, dass wir mit ihm durch den Glauben, das meint mit Jesus, und nicht ein Abtun, nicht gewisse Zeremonie, was fälschlicherweise es vielfach in der Welt stattfindet, dass man irgendwo eine Kerze aufstellt in der Kirche und dann bin ich los. Nein, nicht auf die Weise. Eine lebendige Verbindung mit ihm. Weißt ihr, der Jesus wirkt an uns Menschen ab seiner Taufe. Vielleicht lesen wir uns das auch. Matthäus Kapitel 3, da ist es uns beschrieben, wir lesen uns einige Verse. Ab Vers 13. Dann kam Jesus aus Galiläa an dem Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser. Und sie, da taten sich die Himmel auf über ihm, und er sah den Geist Gottes gleich einer Taube herabfahren und auf ihm kommen. Und sie, eine Stimme vom Himmel herab, sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Der Augenblick, wo er nicht nur die Wassertaufe, sondern auch die Taufe mit dem Heiligen Geist erlebte, zwar anders als wir Menschen, aber hier kam der Beauftragung. Und so kam die Zeit, wo Jesus das Wort brachte und der Heilige Geist macht dieses Wort lebendig, wirkt es. Und das kommt so nah an Menschen ran, dass der Mensch verstehen kann, dass diese Sprache zu ihm geschieht. Weißt ihr, das ist anders, wie wenn ein Mensch zuhört oder selbst liest, etwas geschichtlich zu bekannt werden Es ist anders als ein Menschenwort. Es ist das, wo ein Mensch getroffen wird. Aber jetzt, das ist ja genau das, was mich angeht. Weißt du, ohne Zwang, aus innerer Überzeugung, jetzt oder nie, er spricht den Menschen an. Das ist zu mir jetzt geredet. Und das macht der Heilige Geist lebendig in der Seele, so dass jeder weiß, was er zu tun hat. Das Erste, was ein Mensch an sich merkt, wenn er Frieden bekommt durch den Glauben, die Liebe Gottes. Auch die anderen werden es merken. Das sage ich immer wieder. Die Liebe Gottes, die kann nicht von alleine geübt werden. Es muss erst gepflanzt werden. Und die wird den Menschen gegeben. Diese Liebe Gottes wird uns auch beschrieben in dem Wort Gottes. Möchten wir vielleicht einige Verse lesen? Hoher Stand, den wir eigentlich zu erhalten haben, klappt vielleicht nicht immer, aber trotzdem, es ist das Wort Gottes. Wir lesen Matthäus 5, hier ab Vers 43. Matthäus 5, ab 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und auch über die Guten und lässt regnen über die Gerechten und die Ungerechten. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nun eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Zöllner? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hoher Maßstab, nicht wahr? Weißt du, man muss sagen, dass die Tragkraft der Kinder Gottes im Leben irgendwie abgenutzt wird, wenn ich mir so darf ausdrücken. Irgendwie, sie kann durch den Alltag schwinden. Auch die Geistlichkeit schwindet im Alltag. Aus dem Grund kommen wir ja zusammen, um zu hören wieder, um wieder belebt zu werden. Ja? Aus dem Grund. Und im Alltag, da werden wir schwächeln. Die Liebe, die wird ja verglichen mit einer Flüssigkeit, die in uns gegossen wird, so bildlich gesehen. Und wir können das auch anwenden, dass die Liebe kann austrocknen, dass sie weniger wird im Alltag. Vielleicht ein Beispiel, um das zu zeigen. Bei einer Hugenottenfamilie in Frankreich, sind schon viele Jahre dahin oder Jahrhunderte sogar, klopft jemand und bittet um Übernachtung. Als jetzt der Fremde reinkommt, merken die Kinder, das ist doch dieser, der unsere Mutter bis zu Tode gefoltert hat. Der Vater war nicht dabei, als das geschah. Er kannte ihn nicht. Und so sagt der älteste Junge zu ihm oder Sohn, das ist dieser. Der Vater überlegt, aber ist treu der Gastfreundschaft und der Fremde darf übernachten. Aber aus dem, dass sie sich so leise flüsterten, hat er was gemerkt und hatte Angst. Nacht über hat er nicht geschlafen. Er war wach, mit einmal kommt was. Am frühen Morgen bedankt sich der Fremde und sagt, du hast sehr gut getan, dass du mich zu übernachten hier aufgenommen hast, weil mein Freund ist der König des Frankreichs. So erwidert ihm der Vater und sagt: Und mein König ist der höchste König. Und dieser König, der hat mir geboten: Die Rache ist mein, ich will vergelten. Und dieses Gebot wollte mir dieser Nacht schwer werden. Aber lebe wohl, geh. Er hat ihm nichts getan. Aber aus diesen Aussagen können wir merken, wie schwer er es hatte in der Nacht. Ja, was für ein Kampf. Er hat meine Frau umgebracht. Und jetzt ist er hier, ist die Gelegenheit. Ja. Er besiegte es. Aber ich will nur sagen, im Alltag will es schwinden. Wir brauchen wieder die Quelle, wo wir trinken können, dass es zurechtgebracht wird. Das ist so. Nun, im Alltag fällt es nicht immer leicht, etwas zu tun. Dann mit einmal fehlt es uns an Demut, fehlt uns an Geduld. Und uns kommen verschiedene Gedanken an. Und auch in dieser Zeit, das Beste, was wir tun können, beten. Das ist das Beste, wenn wir in Kämpfen irgendwie sind. Und dann, das können wir euch nur empfehlen, weil wir durch Verschiedenes auch schon gegangen sind. In diesen Zeiten beten zu dem lebendigen Gott. Nun, wir haben auch gelesen in der Einleitung, was Apostel Paulus alles musste durchgehen. Ja? Er sagt, durch böse, durch gute Gerichte und, was alles da kam. Ja? Es war ihm schwer zu nehmen. Wie kommen so die Stunden, ja, dass so manch einer Diener Gottes muss so schmerzlich hinnehmen, was ihm begegnet. Er gibt sich Mühe. Statt aber diesen kommt der größte Undank und die Ablehnung. Und da muss er Kraft haben, um ausgerichtet zu werden. Es geht so manches Mal, so wie es Jeremia gegangen ist. Ich habe euch viele Jahre gepredigt und es scheint so umsonst zu sein. Oder wie Apostel Paulus zu Galater spricht: Ich fürchte, ich habe umsonst an euch gearbeitet. Schwere Stunden. Und doch auch in diese Stunden denken, dass man ein Kind Gottes ist und dass man die Hilfe von Gott auch nehmen kann. Weißt ihr, indem ich über diesen Gedanken so nachgedacht habe, kam mir in Sinn, was mir auch viele Jahre zurück widerfahren worden ist. Das ist von Kasachstan her, ich musste durch viel Demütigung gehen. Und es war mir so schwer auf den Herzen. Natürlich habe ich gebeten und um Klarheit gesucht. Und bald da ein Wort gelesen und bald da irgendwie, es wollte nicht ansprechen. Und damit einmal kam ich auf den Gedanken, Matthäus 11, wo es sagt: Kommet her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Jeder kennt dieses, ja. Es ist so bekannt, aber wenn es anspricht. Und dann habe ich gesagt: Lieber Gott, ich bin in dieser Lage und ich komme zu dir. Aber was weiter? Wo ist der Ausweg? Und dann sagt er: Nehmet auf sich mein Joch, so werdet ihr Ruhe finden. Oh, habe ich gedacht dann, Joch Jesu auf sich nehmen, darin liegt die Ruhe. Ja, aber wie? Irgendwie sah ich noch nicht. Und dann las ich weiter: Denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Oh, dann blitzte es in meinen Kopf. Jetzt habe ich gesehen, ich wehrte mich gegen diese Demütigungen und ich konnte nichts ändern. Und dann mit einmal war mir so klar: Wehre dich doch nicht gegen dem, was du nicht ändern kannst. Nimm es doch so hin. Sei mit einverstanden, weil es Gott zulässt. Weißt ihr, was für eine Ruhe in die Seele eingekehrt ist? Ich war willig, so zu sein, wie Gott will. Und wenn man manches Mal sich auch als einen Lappen an die Tür legt, Und das haben auch die anderen abgelesen. Und ich habe gewartet, was weiter Gott tun wird. Und dann habe ich gestaunt. Ich brauchte nichts tun, wie Gott eine Tür geöffnet hat, die andere, die dritte. Und das habe ich mehrfach im Leben erlebt. Wie Gott nahesteht, wenn man betet als Kind Gottes. Er ist der Herr, der alles leitet. Hier bekundet sich die Größe der Kinder Gottes. Und ich will sagen, an jeden, liebe Seele, wenn du durch Probleme gehst, die werden auch dir nicht erspart werden. Die kommen im Leben, dann bete und warte, dass Gott dich leitet. Es ist ein hohes Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein und zu nehmen aus seinem Wort, aus dieser Quelle, das, was wir brauchen. Kind Gottes zu sein. Die Größe der Kinder Gottes. Etwas Wunderbares. Es kommen Zeiten, wo es uns an Geduld fehlt. Und dann sagt es im Hebräerbrief, Geduld ist euch Not, liebe Brüder. Und wirklich, das ist so, dann manches Mal, dann sehen wir so deutlich, dass es uns an Geduld fehlt. Dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Tun den Willen Gottes, suchen ihn und abwarten die Verheißung. Herrliches Wort, welches auch mit besonderer Kraft spricht. Geduld haben auf den Arbeitsplatz. Geduld haben mit den Geschwistern. Geduld haben mit den Kindern. Mit der Frau, mit dem Mann, im Eheleben Geduld haben. Wenn Weltmenschen denken, dass man aus der Ehe rausholen soll und erwarten von der Ehe für sich Großes, dann die Denkweise der Kinder Gottes ist anders. Sie suchen, in die Ehe reinzubringen. Wenn du nicht reinbringst, kannst du nicht rausholen. Und seid selbstlos. Sucht nicht für euch, sucht reinzubringen. Denkt an das Wort. Geben ist seliger als nehmen. Aber weil wir Menschen so arm sind, dann müssen wir von dem Herrn nehmen, um reinzubringen. Er ist der Geber, habe ich von Anfang gesagt, der Herr, der dir gibt. Öffne deine Seele, lass dich füllen, behalte es aber nicht für dich. Gebe es weiter. Wenn es in unserem Leben an Keuschheit fehlt, es können Momente kommen, wo wir irgendwie was übersehen, wird der Heilige Geist uns unbedingt aufmerksam machen. Es muss nur ein williges Herz sein. Solange es in deiner Seele tobt und du dich widersetzt, kann der Geist Gottes dir nichts ändern. Beruhige dich in Demut, in Geduld, im Abwarten und dann kann der Herr reden. Dann wird es so deutlich. Wir haben so viele Beispiele, die zeigen, auf welche Art und wie der Herr zu uns redet. Wenn wir uns sehen wollen, wenn wir sitzen an einem Wasser und wenn es trüb ist, werden wir uns nie sehen können. Aber wenn es so still wird, dann sehen wir deutlich unser Antlitz. Und das ist der Stand, wo wir einnehmen müssen. Wenn unser geistliches Auge durch etwas getrübt wird, wie gesagt, Alltag beeinflusst uns nicht zum Besten, ja, dann kann man langsam das, was geistlich ist, vergessen und sich wenden zu dem Weltlichen. Nachahmen nicht den Herrn Jesus, wie wir gelesen haben, sondern der Welt. Es wird sich unbedingt wie auswirken. Und der Mensch denkt, wie kann ich noch Christ bleiben, und etwas von der Welt mitnehmen. Und das ist der falsche Gedanke. Sollte man nicht. Auch mit dem Äußern, man muss sich fügen, in die Mitte zu bleiben. Die Sitten der Gemeinde Gottes halten, damit man nicht zum Anstoß wird und dann wird alles wohl. Es kommen Stunden, wo wir unser Leben, unseren Zustand, unseren Stand vor Gott prüfen müssen. Es geht uns so wie der jenen Geschäftsmann, der Jahresbilanz zieht. Der schaut und dann muss er feststellen, es sind nur lauter Minusse. Wie sieht es in deiner Seele aus, liebe Seele? Da muss man sich doch auch wirklich gewiss sein. Ist da Jesus schon draußen? Oder macht er bei dir nur Besuche gelegentlich? Oder ist er in deiner Seele wohnend? Und jeder kann sich diese Gedanken so beherzigen und feststellen. Ja. Wo ist der Herr Jesus? Klopft er von außen? Oder macht er nur Besuche und mein geistliches Leben, das geht bald so, ist nicht so stabil? Oder ist er wohnend? Bist du auch zu Pfingsten durchgedrungen, liebe Seele? Bist du mit den Aposteln diesen Weg gegangen, dass du das erlebt hast und er wohnt in deiner Seele? Und so möchte Gott geben, dass wir von denen sind, die Gott im Leben suchen und sich nicht aufhalten lassen. Menschen, die wirklich würdig sind des Kindes Gottes. Menschen, die Gott suchen, erleben, die ihm im Leben haben. Gott, der ohne Ansehen der Person jeden segnet. Er belebt jeden, der ihm sucht. Und wird auch dich nicht außer Acht lassen. Und möchte dieses Wort zu unserer Seele gerichtet sein und wirken das Gute.